habe ich Blockaden. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Kann ich aus Herzen sagen, Vater, himmlischer Vater, Papa, kann ich das? Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Kann ich das aus Herzen sagen? Vater, ich liebe dich. Ich will uns heute Morgen ein bisschen herausfordern. Vielleicht aus unserem Denken, das, was wir erlebt haben, das, was uns geprägt hat, einfach mal so hinlegen und sagen, ja, ich habe mit manchen Sätzen, die ich gerade hier gelesen habe, Probleme. Wenn ja, warum habe ich das? Was ist das Problem? Die ganze Bibel spricht von dem liebenden Vater, der sich hingibt durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und der Gipfel mündet am Kreuz auf Golgatha. Dort ist seine Liebe ausgegossen worden für die gesamte Menschheit. Das Kreuz symbolisiert die Vermittlung zwischen Gott und den Menschen. Gott kommt zu uns Menschen und hebt das, was trennt, auf, indem er sich hingibt, indem er sich kreuzigen lässt. Ja? Er hing quasi zwischen Himmel und Erde. Und sein Blut floss auf diese Erde zur Sühnung. Und damit ist der Weg freigemacht worden. Die Bibel spricht davon, dass plötzlich im Tempel der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und quasi zu uns zerrissen wurde. Von oben bis unten. Das bedeutet, Gott hat das gemacht, nicht wir. Was für eine Liebe steckt dahinter? Was für eine Hingabe, was für eine Begeisterung? Ist doch unglaublich. Aber wahr. Gott ist ein Gott der Liebe. Amen. Gott ist ein Gott der Liebe. Ja. Und ich persönlich habe da einen Prozess gemacht in dieser Hinsicht. Und ich möchte gerne als Einleitungsvers aus Johannes Kapitel 14 die Verse 6 und 10 lesen. Da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du denn sagen, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass du in mir den Vater begegnest? Das steht nochmal in Johannes 14, Vers 6 bis 10. Das ist eine neuere Übersetzung, also in dem heutigen Deutsch. Ja. Jesus sagt also, ich bin der Zugang zum Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir wissen, dass er, wenn wir die Evangelien durchlesen oder durchgelesen haben, was er Gutes getan hat den Menschen. Die Bibel sagt, dass Liebe gibt. Die Liebe gibt sich hin. Liebe ist nicht so, in erster Linie ein Gefühl, sondern Liebe ist Tat. Wenn jemand Bedürfnis hat und ich habe die Antwort drauf, dann tue ich das. Das ist ein Stück weit von dem Wesen Gottes, was jeder von uns hat. Du kannst vielleicht sagen, ja, ich bin eben nicht so, wie Gott es gerne möchte. Auch die Leute, die noch nicht wiedergeboren sind, die haben ein Stück weit Herrlichkeit Gottes in sich, weil Gott den Menschen geschaffen hat, weil er der Vater ist. Die Bibel spricht davon, er ist der Vater aller Vaterschaft. Ja. Und mein Wunsch ist es, ihm immer ähnlicher zu werden in der Liebe, in seiner Hingabe, alles, was Jesus getan hat, zeigt den Vater. Amen? Wer kann Amen dazu sagen? Amen. Danke. Es gibt ein Lied, was ich irgendwo mal gehört habe, und der Text lautet ungefähr so. Gott ist anders, als du denkst, als das, was du von ihm kennst. Menschen haben sich geirrt und dein Bild von ihm verwirrt. Er ist anders, als du glaubst, als du dir zu fühlen erlaubst. Wenn du ihm Vertrauen schenkst, ist Gott anders, als du denkst. Gott tut manchmal Dinge, wo wir denken, boah, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ich spreche jetzt in positiven Dingen. Ja? Und meine Vorstellung ist immer so, ja, Gott möge das so und so machen, dann ist es gut. Ich habe oft erlebt, dass Gott anders gehandelt hat. Und hat trotzdem die Sache in Ordnung gebracht oder zum Ziel geführt. Ja? Wir alle denken oft in Bildern. Und diese inneren Bilder verursachen Gefühle. Wenn wir also an den Begriff Vater denken, da gibt es zwei Richtungen. Manchmal sind das negative Gefühle wie Angst, Ablehnung, Traurigkeit, Ärger, Wut, Zorn, Sehnsucht nach Halt, Unversöhnlichkeit, Depression und so weiter. Aber es gibt auch positive Gefühle, wie Geborgenheit, Vertrauen, Zuversicht, Nähe, Sanftmut, Schutz, Annahme, Freude, Frieden, Vergebung und so weiter. Wie ist also mein Vaterbild? Wie bin ich geprägt worden? Und ich persönlich hatte ein wenig gutes Verhältnis mit meinem leiblichen Vater. Aber wir müssen verstehen, dass das, was wir vor Augen haben, das, was wir erleben, doch irgendwo eine Prägung hat. Und ich dadurch auch das auf meinen himmlischen Vater projiziere. Jemand hat mal gesagt, die Erziehung der Väter oder Eltern, ich nehme mal beide, Väter und Mütter, die Erziehung der Väter entscheiden darüber, wie du leitest oder Gott siehst. Unser Vaterbild ist durch unsere eigenen Väter geprägt. Ist Gott ein liebender Vater oder ein strafender Gott? Auch im Umgang miteinander wird es Spuren hinterlassen. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen. wenn wir gehen. Deswegen brauchen wir die Erkenntnis des liebenden Vaters. Ich nenne dieses Thema die heilsame Liebe des Vaters. Und ich kann euch sagen, dass dieses Thema mich schon mein ganzes Leben begleitet, bis auf heute, und wird wahrscheinlich noch nicht zu Ende sein. Ich bin in einem Prozess der Wiederherstellung. Ich merke das besonders bei der Erziehung meiner Kinder, dass da noch ziemliche Mängel sind. Ja. Aber Gott ist Liebe. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Was sind denn die größten Eigenschaften Gottes? Was sind das? Das sind alle, ne? Erst Liebe, Barmherzigkeit, ja? Vergebung, Treue. Was gibt es noch?
Gnade.
Gnade, wow. Ja?
Glauben,
ja. Was noch?
Kraft.
Ja. Kraft, die Dinge zu tun.
Amen.
Was gibt es noch?
Heilung.
Ja. Was noch?
Wahrheit.
Ja. Versorgung. Amen. Stärke, Kraft, ja. Ja, aber die größte von allem ist die Liebe. Amen. So, warum haben wir dann damit ein Problem? Problem haben wir nicht, wenn es uns gut geht, sondern wenn mal dunkle Täler kommen, wenn mal Krankheiten kommen, wenn mal Versorgungsengpässe, wenn Beziehungsprobleme kommen, in der Ehe oder mit den Kindern. Ja? So, ich habe dieses Mal in drei Kategorien zusammengetragen. Alles das, was ihr gesagt habt, ist alles richtig. Es gibt viel mehr. Aber so, diese drei Kategorien von Liebe, Vergebung und Versorgung. Man könnte die auch andersrum drehen. Versorgung, Vergebung, Liebe. Ja? Gott hat immer geliebt. Das ist seine Eigenschaft. Von Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit hinein ist er Liebe. Und er wird immer Liebe bleiben. Ich spreche jetzt nicht von Strafe. Ja? Weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um zu retten und nicht um zu verderben. Sein Anliegen war nicht so, jetzt komme ich, damit die Leute bestraft werden, weil sie Gott den Rücken gekehrt haben, weil sie eben verkehrt und falsch sind, sondern Gott sagt, ich möchte sie herausholen, zurück in meine Gegenwart, zurück zu dem, wie ich sie eigentlich gewollt habe, was die Bestimmung des Menschen ist, nämlich in der Gegenwart Gottes zu sein, mit ihm Beziehung zu pflegen. Das ist das Wichtigste auf dieser Welt, was wir haben können. Die Beziehung zu Gott. Das hilft uns, das Ziel zu erreichen. Amen. Gott ist ein demütiger Diener. Die Strafe, die wird sowieso kommen, wenn ich Gott den Rücken kehre. Das sind die geistlichen Gesetze, die kann man nicht ändern. Aber Gott sagt, nein, ich möchte nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Hier habt ihr das. Damit sie nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht haben werden, haben. Und jetzt ist in dir, wenn du wiedergeboren bist, die Auferstehung in dir. Amen. Das Leben ist in dir. Und Gott wünscht dich so sehr, dass du eine Gemeinschaft mit ihm pflegst, die so anders ist, als die Welt das bieten kann. Die Welt bietet so viel, dass wir abgelenkt werden von dem eigentlichen, wozu wir berufen sind, nämlich in der Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist zu sein. Amen. Und wenn Gott rufen muss, Adam, wo bist du? Und ich mich schämen muss, dann habe ich das noch nicht begriffen. Amen. Gott ist Liebe und er wünscht dir so sehr die Gemeinschaft mit mir, mit dir, mit uns. Er wünscht dir so sehr die Gemeinschaft mit seiner Gemeinde. Und wenn ich das habe, werde ich in der Liebe wachsen. Werde ich Jesus noch ähnlicher werden. Und die Menschen werden Sehnsucht danach bekommen. Weil die Menschen sehen sich danach, irgendwo eine andere Lebensqualität zu haben. Und die eigentliche Lebensqualität, die der Mensch braucht, ist die Beziehung mit Gott zu haben. Und das wird unsere Beziehung, die gegenseitige, die zwischenmenschliche Beziehung verändern. Amen. Wer glaubt das? Ich denke, die meisten. Liebe. Nur durch Jesus können wir den Vater kennen. Tatsächlich war Jesus Ziel, seinen Jüngern den Vater zu zeigen und sie mit ihm zu verbinden, in Einheit zu bringen. Wir kennen das Gleichnis vom liebenden Vater oder von dem verlorenen Sohn, wird oft die Überschrift. Was hat der Vater gemacht? Hat er Vorwürfe gemacht? Nein. Der Sohn wollte wegziehen. Aber ich vermute, dass der Vater einen unheimlichen Schmerz im Herzen hatte. Der Sohn ist gegangen und ist bis vor die Schweine gekommen. Und dann wurde es ihm gewahr, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe diese Lebensqualität verlassen, die ich beim Vater hatte, und bin bei den Schweinen gelandet. Jesus sagt, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sonst kommen sie und zertreten sie. Was ist unsere Perle? Jesus Christus. Amen. Ja. Und Jesus hat immer wieder den Jüngern beizubringen, zu sagen, ihr habt einen Vater, der euch liebt. Ja? Könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr die Bibel lest, dass die Jünger eigentlich nicht viel vom Vater wussten und auch, die haben nur auf Jesus geschaut und Jesus hat gesagt, das ist euer Vater. Irgendwann seid ihr in der Lage, persönlich zu ihm kommen und ihm bitten und er wird es euch geben. Und irgendwann mal in Johannes 17 verstehen sie, warum Jesus das immer wieder gesagt hat. Jetzt habt ihr das kapiert. Jetzt kann ich gehen, jetzt kann ich das Werk tun. Ihr könnt jetzt weitermachen. Ich habe euch berufen, Gemeinde zu sein, Gemeinde zu bauen. Nicht in Kraft und in Macht, sondern durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Liebe. Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Einheit. Gott ist einer, aber dreieinig. Und sie leben in Einheit miteinander. Stellt euch vor, es würde nicht so sein, da würde alles auseinanderbrechen und wir brauchen gar nicht hier zu sitzen und das Wort Gottes zu hören, weil es bringt nichts mehr. Und diese Einheit ist so stark, dass sie alles doch zusammenhält. Amen. Amen. Gott ist einfach gut. Und in diesem Gleichnis hat der Vater gewartet und hat sich für den Sohn entblößt. Als er ihn von Weitem gesehen hat, ist er aus der Stadt rausgelaufen. Mit dem Wissen, dass man ihn dann verachtet. Weil er wusste auch, wenn der in die Stadt hineinkommt, werden sie ihn verprügelt, gar umbringen, weil er dem Vater sozusagen Scham zugefügt hat. Das war die damalige Zeit. Dem Vater war es egal, was die anderen sagen. Aber das ist mein lieber Sohn, er kommt zurück und ich werde ihn wiederherstellen. Amen. So, nun ist ein anderer Sohn da und sagt, Vater, was machst du eigentlich? Was soll das? Ich bin bei dir, habe alles für dich gemacht. Und jetzt darf dein Sohn feiern? Hat er doch nicht den Namen genannt. Aber mein Sohn, du bist doch hier. Ich liebe dich doch genauso. Alles, was hier ist, gehört dir. Du darfst es benutzen. Das ist eine Art von Religiosität, die Gott Unehre macht, weil das nichts mit Einheit zu tun hat, weil das nichts mit Liebe zu tun hat. Wenn Gott eins ist, möchte er gerne, dass wir nicht nur mit ihm eins sind, sondern auch untereinander. Das ist die Liebe, das ist die Vergebung. Und Vergebung heilt alle Wunden, wenn ich das annehme, wenn ich von mir wegschaue. Er heilt Wunden. Und in diesem Zusammenhang denke ich an Thomas, Apostel Thomas, als Jesus auferstanden ist und sich den Jüngern gezeigt hat. An einer Stelle heißt es, dass Thomas gar nicht da war. Und die Jünger sagen zu ihm, Jesus ist wirklich auferstanden. Nee, das glaube ich nicht. Wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich ihn nicht anfasse, dann glaube ich das nicht. Ja. Und dann lesen wir diese Begebenheit, die steht, wer sie nachlesen möchte, ich mache das ein bisschen kürzer, in Johannes Kapitel 20, Verse 24 und 29. Und Jesus kommt und diesmal ist Thomas dabei mit den anderen und geht direkt zu ihm hin und sagt, Thomas, hier, wieso glaubst du nicht? Und Thomas fasst ihn an, sieht ihn und bricht zusammen. Mein Herr und mein Gott. So ungefähr. Seine Vorstellung war eine ganz andere. Die Jünger hatten eine andere Vorstellung, wie das Reich Gottes gebaut werden sollte. Jesus sollte die Nation Israel wiederherstellen. Aber es war nicht die Zeit, sondern das Königreich Gottes ist für alle Menschen da. Die ist so ganz anders, als wir uns vorstellen. Und da gibt es übrigens keine Grenzen. Es gibt so viele Menschen, die Jesus angenommen haben. Wir wissen nicht, wie viele, aber es sind ziemlich viele, die erkannt haben, dass Jesus der Erlöser ist. Mein Herr und mein Gott. Was muss das für Thomas eine innere Heilung gewesen sein, als er das gesehen hat, als er Jesus mit Augen gesehen hat, in einem verherrlichten Zustand angefasst hat. Ja, das ist die Heilung, die der Herr bringen möchte. Nun, wir können ihn nicht sehen, wir können mit unseren inneren Augen sehen, wenn wir uns darauf einlassen. Ja. Und der andere Begriff ist, oder die andere Kategorie ist Versorgung. Gott ist ein Vater. Und ein Vater ist jemand, der nicht nur zeugt, erzieht, sondern versorgt. Das haben wir Männer so, ne? Wir wollen unsere Familien versorgen. Und wenn wir arbeitslos sind, dann geht es uns schlecht. Ja. Gut, ich muss euch leider sagen, ich war noch nie arbeitslos. Gott hat da Gnade geschenkt. Aber manch einer sagt, Mensch, ich bin der Versorger der Familie und wenn das nicht klappt, dann ich erlebe auch hin und wieder auch finanzielle Nöte. Und dann drückt das und sagt, nee, ich kann so meine Familie nicht ernähren. Ich muss was tun. Das hat der Mann so in sich, der Vater so in sich. Ne? Der versteht mich, ne? Der Männer. Der Vater kümmert sich um mich. Und dabei fällt mir die Geschichte von Maria, Martha und Lazarus wieder ein. Immer wieder. Das waren seine Freunde, auch intime Freunde. Und da ging er ein und aus. Und eines Tages hört er, dass Lazarus, dass es ihm schlecht geht. Und Jesus macht etwas, was die anderen nicht verstehen. Er wartet und Lazarus stirbt. Kommt an den Ort und Martha sagt, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sagt, ja, wenn du glaubst, also Gott lässt die Toten auferstehen. Ja, so, ja, im jüngsten Gericht wird das so sein. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und lässt sie stehen. So, Maria kommt, Maria sagt das Gleiche und sie fängt an zu weinen. Er weint, übrigens Jesus hat geweint. An mehreren Stellen kann man das lesen. Und das bewegt ihn. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gott weint. Gott kann weinen. Gott hat Gefühle. Und Jesus ergrimmt also in seinem Geist, wird traurig und weint. Und sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du Glauben hast? Und Jesus tut dieses große Wunder, weil Lazarus steht von den Toten auf. Unglaublich, ne? Es ist unglaublich, aber wahr. Gott macht heute noch Tote lebendig. Amen. Geistlich tote Menschen werden lebendig und kriegen das ewige Leben als Unterpfand für die zukünftige Welt, für die Zukunft. Auch jetzt schon haben wir das Leben. Und wenn ich sterbe, wenn ich jetzt über die Straße gehe, gut, meine Familie würde sagen, nee, wir brauchen dich noch. Ja, dann bin ich beim Herrn. Das ist meine große Freude. Ich habe Freude daran, über die Ewigkeit nachzudenken. Warum? Weil ich den Vater immer mehr kennenlerne. Weil ich weiß, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Er steht zu seinem Wort. Amen. Er steht zu seinem Wort. Lass es doch ins Herz rutschen. Es ist eine Lebensqualität, die so ganz anders ist. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und dadurch kommt der Frieden. Eigentlich kommt zuerst der Frieden, dann die Freude. Und das Leben hier auf dieser Welt wird einfacher. Einfacher nicht in dem Sinne, dass ich keine Herausforderungen mehr habe. Die werde ich haben. Ich werde auch ein Stück weit mal traurig, ärgerlich und so, wie der Mensch halt so ist. Aber Gott wird mich nicht im Stich lassen. Er ist mein Versorger. Und im Bereich Versorgung habe ich ihn so oft erlebt. Und wir brauchen, dass wir Glaubenserfahrungen machen. Amen. Wenn ich die Glaubenserfahrung nicht mache, wie Gott in meinem Leben Wunder tut, Wunder der Versorgung, Wunder der Heilung, Wunder der Vergebung, Beziehungen kommen wieder in Ordnung. Und das lebe ich zurzeit auch. Und da bin ich ziemlich überrascht. Ich bin froh darüber, dass manche Beziehungen, die in der Zwischenzeit kaputt gegangen, die der Teufel kaputt gemacht hat, wiederhergestellt werden. Es ist unglaublich. Aber wahr. Amen. Und ich möchte euch ein bisschen was über meine eigene Geschichte erzählen. mit meinem leiblichen Vater. Mein leiblicher Vater war vom Herzen her, vom Grund her eigentlich ein guter Mensch. Aber weil er von seinem Vater geprägt wurde, mir hat er mal erzählt, dass er mit 5 oder 6 Jahren als kleiner Junge, mein Opa war Bauer, musste aufs Feld die Schafe hüten oder was, und ohne Schuhe im Winter, weil Schnee lag, so wie heute. Und das hat ihm wohl innerlich nicht gut getan. Ein kleiner Junge in dem Alter gehört in den Kindergarten oder in die Schule, der gehört eine andere Erziehung dahin. Nun war es so, dass damals zu der Zeit eben in Italien, in Süditalien, da komme ich her, eben die Schulpflicht hintergangen wurde. Es gab die Mittel nicht wie heute, dass man die Polizei geschickt hat und ne, gab es nicht. So hat er in seinem Militärdienst die Schule nachgeholt. Ja. So, er hat sich jung bekehrt. Meine Mutter erzählt, dass er nachts über in unserem Dorf, wo wir gelebt haben, sich mit dem Priester angelegt hat, ein katholischer Priester, und hat ihm gesagt, wer Jesus ist. Und so, dass er ihm, also meinem Vater, sagen musste, du bist uns hier ein gefährlicher Mann. So ungefähr, du erzählst wirklich das wahre Evangelium. Also mein Vater hatte eine evangelistische Gabe, mit Menschen zu sprechen, in Bus und Bahn. Der war voll von Jesus. Und irgendwann wurde es ihm zu Verhängnis. In dem Sinne, dass er mehr und mehr Druck gekriegt hat von der Familie, von Menschen ringsherum. Und eigentlich da an dieser Stelle ein Problem gekriegt hat. Hat dann mit meiner Mutter Probleme gehabt, weil die Familie eben nicht ihn gesegnet hatte. Und ich kann mich nur so erinnern, dass also es immer nur Streit gab. Um es kurz zu machen, weil ich ihn so erlebt habe, war mein Gedanke Gott gegenüber, ich war schon immer religiös, ich habe eigentlich schon immer irgendwo an Gott geglaubt, an die Existenz Gottes, aber habe nie an Wunder geglaubt, weil ich gesehen habe, in der Familie funktioniert das nicht. Und das hat mich geprägt. So, und die Ehe ist in die Brüche gegangen, habe all das Leid mitbekommen. Ich war gerade in der Pubertät, als das passiert ist. Und so die Gedanken und Gefühle, wenn ich das Wort Vater gehört habe, haben mir in mir oft Ohnmacht, Abstand und Ablehnung bewirkt. Und so habe ich das auf Gott projiziert. Und als ich mich bekehrt habe, war ich ein Jesuskind. Ich komme aus katholischem Hintergrund und da ist es so, Vater ist derjenige, der streng ist, der bestraft, aber Jesus ist der Mittler, der besänftigt. Also habe ich Zuflucht bei Jesus gefunden, wenn meine Gefühle mir gesagt haben, jetzt hast du aber gesündigt. Ja? Und das war bis vor kurzem so, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Ich habe gedacht, ich bin drüber hinweg. Und vor ungefähr etwas mehr als zwei Jahren ist mein Vater gestorben. Ich habe noch die Gelegenheit gehabt, ihn zu besuchen, zusammen mit meiner ganzen Familie und mit den Kindern. Und er war noch ein elendes Häufchen. War im Krankenhaus, war nicht mehr ganz bei Sinnen. Und das hat mir echt wehgetan. Und so sind wir dahin ins Krankenhaus. Ich habe ihn gesehen und er hat mich wiedererkannt. Aber er hatte nicht mehr die Dinge, die er erlebt hat, noch in Erinnerung. Er ist wirklich ein bitterer Mann geworden. Als Kind Gottes. Ich habe gedacht, das schafft es nicht. Jahre vorher hatte ich den Impuls gehabt, auf dem Weg zur Arbeit, dass Gott sagt, bete für ihn. Und ich fing an zu beten. Ich dachte, das, so kann er nicht in die Ewigkeit gehen. Und das habe ich gemacht. Und dann das, in diesem Zustand ihn zu sehen, das hat mir echt das Herz gebrochen. So, das Letzte, was ich ihm gesagt habe, Papa, vergiss Jesus nicht, ich möchte dich wiedersehen. Ohne zu wissen, ohne zu ahnen, dass es ziemlich bald dann geschieht, dass er stirbt. Ich noch die Hoffnung nicht verloren habe, dass er das schafft. Ja, und dann Wochen später ist das dann geschehen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Mein Bruder hatte mich vorher schon angerufen, dass es ihm nicht gut geht. Und ja. Und dann eines Sonntags vor dem Gottesdienst ruft mich mein Schwager an, sagt, deine Schwester ruft aus dem Hospiz an, dein Papa ist gegangen. Die ersten Gefühle waren, aber ich habe gar nicht richtig gedacht, sondern ich hatte an diesem Sonntag Dienst. Die meisten aus der Gemeindeleitung waren nicht da. Ich gehöre mit zur Gemeindeleitung, war auch einer derjenigen, der die Gemeinde mitgegründet hat. Also ich bin von Anfang an da. Und so hatte ich jetzt keinen, der mir dabei hilft. Gott sei Dank war einer da, der gepredigt hat, obwohl das auf der Kippe stand, macht das oder macht das nicht. Und ich hatte die Moderation, also die Leitung von dem Ganzen. Ich komme zur Gemeinde und Leute kommen auf mich zu, wollen sprechen oder irgendwas, sage ich, nein, lass mich jetzt in Ruhe. Ich bin zu uns in Schäfchenraum, also Kinderraum, wie ihr habt da hinten, und war alleine mit Gott. Gott, was ist los? Was ist passiert? Wo ist mein Vater jetzt? Und ich sehe plötzlich, ich gucke so in den Himmel rein, sehe plötzlich jemanden in weißem Gewand, strahlend. Das war mein leiblicher Vater. Ich dachte, ich spinne jetzt. So, mit dem inneren Auge. Ne? Er hat ein, zwei Sätze gesagt, und was mir hängen geblieben ist, danke für eure Gebete. Also im letzten Stadium war er nicht mehr da. Ja. Ich dachte, naja, ich spinne oder so. Und dann im nächsten Moment sehe ich noch ein Wesen da. Das war ein weibliches, ein Menschen, der gleichzeitig oder die gleichzeitig Kind, Teenie, Jugendlich und Erwachsen. Ich dachte, was soll denn das? Und plötzlich kommt mir in den Sinn, das ist ja die Kleine, die meine Schwester bei der Geburt verloren hat. Virgilia heißt sie. Und so war ich auferbaut. Und Gott hat mir gezeigt, er hat es geschafft. Gott ist groß, Gott ist Liebe. Und er gibt niemals auf. Das sind seine Eigenschaften. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr wird in uns Freiheit entstehen. Freiheit, Gott zu begegnen, Gott nah zu sein. Amen. Und zum Schluss, was ist das Ziel? Was ist mein Ziel? Was ist Gottes Ziel? Was will er damit bezwecken? Warum ist Vaterschaft so wichtig? Was ich damit sagen will, ist, ich habe ein Problem gehabt. Die Beziehung zu meinem Vater war nicht in Ordnung. Und das hat mein Leben geprägt. Und ich dachte, nachdem er stirbt, ist alles okay. Eben nicht. Ich bin dann in eine innere Not gekommen, wo ich gedacht habe, was ist mit mir los? Warum geht es bei mir nicht weiter? In der Familie, Gemeindedienst und so weiter. Irgendwo habe ich Blockaden gespürt. Und Gott hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, am Vaterbild zu arbeiten. Gott ist nicht Strafe. Gott erzieht, ja. Weil Gott Liebe ist, möchte er nicht, dass wir vom Dach runterspringen und uns nur töten dabei. Sondern er schützt uns, er bewahrt uns, er ist unser Versorger. Mein Vaterbild entscheidet darüber, wie mein Leben sich gestaltet im Umgang mit Gott. Mit mir selber und mit anderen. Das höchste Gebot, ne? Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, mit all meiner Kraft und meinen Nächsten wie mich selbst. Gott ist drei, aber eins. Und in diesem höchsten Gebot sind wieder drei Parte. Gott, mein Mitmenschen und ich. Und ich bin in der Mitte. Und wenn ich innerlich heile werde, kann ich Gott so lieben. Und diese Liebe, die er mir gibt, so erwidern. Und dann dadurch meinen Mitmenschen auch lieben, so wie Gott den Menschen liebt. Deshalb ist es lebensnotwendig, die Liebe des Vaters zu erkennen und sich dafür zu öffnen. Und darin dann zu ruhen. Es wird mein Leben umgestaltet und warum nicht revolutionieren mit Gottes Gnade. Den Vater zu erkennen ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, was bis in die Ewigkeit hineinreicht und andere mitzieht. Nochmal das höchste Gebot, es steht in Johannes 13, Verse 34, 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen. Vielleicht bete ich noch zum Abschluss. Wer möchte gerne diese Liebe erfahren und erwidern? Der darf gerne aufstehen. Es betrifft mich auch. Es betrifft uns alle. Wer möchte den Vater erkennen, so wie er wirklich ist? In seiner ganzen Fülle. Und dadurch in diese Lebensqualität hineinkommen, die nur er geben kann. Für den möchte ich jetzt beten. Vater, hier sind wir. Und wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Gegenwart. Und deine Liebe ist die Kraft, die uns verändert. Deine Liebe reißt Hindernisse runter, hinweg. Deine Liebe macht den Weg frei zu dir und du zu uns, Herr. Wir wollen jetzt schon diese Lebensqualität haben, die nicht nur dir zu eigen ist, sondern die im Himmel so ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit weitergeht, Herr. Wir wollen so umgestaltet werden, dass wir auch andere erreichen können, Herr. Das geschieht in erster Linie nicht mit Wort, sondern mit Taten der Liebe. Herr, und ich bete für meine Geschwister, dass du sie segnest, dort, wo sie gerade stehen, dass du sie dort abholst, wo sie gerade stehen, und erkennen, wie groß du bist. Erkennen, dass du ein demütiger Diener bist, der alle Zeit seine Arme ausbreitet und helfen möchte. Danke, dass du versorgst, Herr.